Ja, es ist eigentlich ein Fest vom Aufbruch. Unsere Gründerin oder Stifterin ist also 1596 von Dijon in Frankreich nach Dole aufgebrochen, um eine Gemeinschaft zu gründen. Zur eigentlichen Gründung ist es zwar dann erst 1606 gekommen. 10 Jahre lang hat sie gekämpft, um den Willen Gottes auszuführen. Und ist in diesen 10 Jahren dem Willen Gottes auch treu geblieben.
Wenn ich das Wort Dole kehre und denke, ich habe ein gutes Glas Wein, Schwester, was ist denn das eben Dole eigentlich?
Ja, das ist im Burgund, in der Grafschaft Burgund.
Ist das wie der Weg von Dijon?
Nein, die Strecke ist etwa Valorbe, Fran, Dole, Dijon, Paris.
Danke
auf der Strecke ist es.
Danke, Schwester, für die geografische Nachhilfe. Geltet. Ist das eigentlich eine grosse Stadt, das Dole, heute?
Ja, so eine mittelalterliche Stadt, wie viele Tausend das es hat, weiß ich nicht. Aber.
Und hat euch sehr wahrscheinlich, wie alle grösseren Ämter in Frankreich, eine Kathedrale und so weiter? Sind
ja,
die schon mal da gewesen?
Notre-Dame-de-Dole.
Notre-Dame-de-Dole,
ja.
Ah, voilà. Gut, jetzt so, ihr habt gesagt, dass da eben Grund ist für ein Jubiläum. Was macht man denn da eigentlich? Jetzt zuerst einmal vielleicht in Frankreich. Ich nehme an, dass in Frankreich noch mehr läuft als hier mit uns in der Schweiz.
Zu den Aktivitäten, meinen Sie?
Ja, zum Beispiel.
Was für Aktivitäten, dass wir vorgesehen haben. Also wir haben mit der Föderation zusammen geplant. Und zwar haben wir angefangen mit einer Gebetskette. Da ist einfach so eine Art Gebetsbuch von einem Haus zum anderen gegangen und immer nach einer Woche musste man es weiterschicken. Und so ist das Gebetsbuch bei allen Ursulinen auf diesen 4 Kontinenten eingetroffen und hat so auch ein Gemeinschaftsgefühl von den Ursulinen aufgeholt.
Und das war in Frankreich und ist nachher hier
nach Frieg? Ja, in der Schweiz, ja, überall in alle Häuser, auch auf Amerika. Oder von Amerika ist es wieder auf Freiburg und von Freiburg vielleicht auf Sitte. Und so ist das überall umeinander gekommen.
Das ist eine Sache, die es gibt. Gibt es noch andere Sachen zu diesem Jubiläum?
Dann haben wir auch eine Wallfahrt geplant, also eine lange Wallfahrt, wo man zu Fuß von Dijon auf Dole gelaufen ist. Eine Zeitspanne von einer Woche. Dann auch noch eine kurze Wallfahrt, die man in 3 Tagen gemacht hat, aber dann verbunden mit Bus.
Und ihr habt mir aber auch noch von einer anderen Wallfahrt mal gesagt, wir sollen da etwas in unsere Kirche schreiben. Das ist auch eine Wallfahrt, was es gibt, aus Anlass von diesem Jubiläum.
Ja, das gibt dann auch, das ist dann auch noch so Schluss vom Fest, aber das macht einfach die Preise allein.
Jetzt, ihr habt vorher gesagt, das war also vor 400 Jahren gewesen, war Tante de Saint-Ange, ewige Gründerin, also von Dijon ist gegangen nach Dole. Warum ist denn die von Dijon nach Dole gegangen? Ich finde daran eigentlich nichts Außerordentliches, oder?
Also sie ist ja in einer königlichen Ratsherrenfamilie aufgewachsen und sie hätte eigentlich alles gehabt in Dijon. Und die Eltern sind mit ihren Plänen einverstanden gewesen, aber sie haben nur das Geld, die finanzielle Unterstützung geben und auch ein Haus zur Verfügung stellen, wenn sie in Dijon bleibt. Aber also durch einen inneren Anruf, durch eine innere Erkenntnis hat sie gespürt, es kann nicht Dijon sein, sondern es muss Dole sein. Sie hat sich auch in der Zwischenzeit, wenn sie die Widerstände, weil ja Krieg war mit den Spaniern, Dole ist ja, hat den Spanier gehört, hat sie auch gemerkt, dass das nicht gut kann gehen. Und hat selber einmal wollen für sich entscheiden für Dijon. Und dann war sie plötzlich von zoberst bis zu unterst gelähmt. Und zwar hat sie das angeschaut als ein Zeichen vom Herrgott, als eine Strafe Gottes. Hat sich dann bei Gott entschuldigt. Hat dann vor der Kirchentür ein armes Mädchen gesehen. Und das hat ihr dann gedankt, dass sie sich entschieden hat für Dole. Und von dort an ist sie dann wieder gesungen.
Von einem Tag zum anderen gesungen. Das, Schwester Pirmin, das kennt ihr. Ihr seid ja auch so eine Art ein Wunderkind, das von einem Tag zum anderen wieder ist gesungen war, oder? Das stimmt doch.
Ja, ich habe also auch 20 Jahre gegen krank sein gekämpft und habe dann das am Herrgott übergeben und bin dann vom Abend auf den Morgen auch gesund gewesen, können aufstehen, wie es in der Bibel steht, nimm dein Bett und geh nach Haus.
Das ist ja etwas Wunderbares und wir sind froh, dass wir jetzt haben, Schwester Pirmin. Ihr habt mir vorher gesagt, was man eben in Frankreich plant, Wallfahrten und so weiter. Was macht jetzt ihr hier in der Schweiz?
Also wir haben ein bisschen intensiveres Gebet zur Stifterin eingeführt, haben auch spezielle Novenen gemacht und Schwester Marierin, die Künstlerin, die hat dann auf das Fest hin einen ganzen Bilderzyklus noch gemalt über das Leben der Gründerin mit allen Attributen, die zu ihr gehören.
Und die Bilder sind irgendwo umeinander, kann man die anschauen, oder?
Also die nehmen wir dann mit auf die Dole für die Exerzitien. Jetzt gerade hängen sie im Esssaal vom Kloster seit dem 8. Juni, weil das der Todestag war der Stifterin.
Wann sind denn genau die Exerzitien, Schwester Pirmin?
In Dole.
Ja, in Dole, was er gesagt hat vorher.
Jawohl, in Dole haben wir die Exerzitien vom 20. Juli bis zum 26. Juli. Und zwar haben wir es geöffnet für Laien und Freunde von St. Ursula.
Da kann da eigentlich jedermann mitkommen, oder wie ist das?
Ja, wir haben es geöffnet für alle.
Und man müsste sich mit Ev anmelden, weil ihr da stark drin seid. Mich dünkt, ihr seid völlig ein Spezialist auf diesem Gebiet.
Ja. Also die Schwester Marie-Ren und ich gehen das und anmelden kann man sich bei der Schwester Marie-Ren oder bei mir im Kloster einfach.
Macht ihr sonst noch etwas das Jahr, jetzt während dem Jahr, eben für das Jubiläum von der Anne de Saint-Onge?
Also der Kardinal Schwery hat sich auch noch zur Verfügung gestellt, so Vortragsreihe zu geben für die Schwester. Ein Zyklus ist schon durch, vor 14 Tagen glaube ich.
Schwester Pirmin, ihr habt mir Musik vorgeschlagen und zwar hat mich das gefreut, dass ihr euch, gleich wie ich, eine Liebhaberin von Johann Sebastian Bach seid. Wir kehren einen Kontrapunkt aus der Kunst der Fuge. Schwester Pirmin, ihr habt mir vorher gesagt, dass Anne de Saint-Onge in Dijon war. Wie sieht denn so das Leben von der Anne de Saint-Onge aus? Ich meine, es heisst de Saint-Onge, das war offenbar irgendeine vornehme Frau.
Also dann ist in einer angesehenen, tiefgläubigen Familie im Jahr 1567 in Dijon geboren. Der Vater war königlicher Ratsherr und ein strenger Mann, aber ein gläubiger Mann. Von früher Jugend an war dann schon mit einer grossen Liebe gefüllt zum Herrgott. Sie wollte immer für den Herrgott da sein und ihm dienen in den Ärmsten der Armen. Sie hat eigentlich schon als Kind den Dienstboten, den sie hatten, den Mägd, hat sie Religionsunterricht gegeben. Ohne universitäre Laufbahn, sondern einfach, sie wollte den Glauben vermitteln und war da Feuer und Flamme gewesen.
Und hat sie euch eine Ausbildung gleich mitbekommen? Ihr habt gesagt, dass sie nicht an der Universität war. Für das Wirken, für gute Sachen, müssen wir nicht unbedingt an der Universität sein.
Also die Eltern von der Anne haben geschaut, dass sie im Kollegium bei den Jesuiten können ausgebildet werden und einfach die normale Schule, aber so eher Kollegium vielleicht. Und die haben das zu einem überzeugten religiösen Leben geführt, immer orientiert am Neuen Testament. Sie selber hat so gern gesagt, Mann und Frau, arm und reich, sind zur gleichen Seligkeit berufen. Und aus dieser Erkenntnis heraus eigentlich ist der Wunsch in ihr aufgekommen, den benachteiligten Frauen und Mädchen die grundlegenden Glaubenswahrheiten zu vermitteln.
Also stimmt mich jetzt allerdings schon, dass sie damals schon am Jesuitenkollegium studieren konnte. Ist denn da ein Kollegium gewesen, wo euch Buben und Mädchen miteinander zocken gekommen sind?
Weil sie etwa vom königlichen Ratsherr war, hat sie etwa ein bisschen Vitamin B. Und ich stelle mir vor, es ist so gegangen.
Aber kann man sich vorstellen, dass von daher Ihre Idee kommt, eben, dass man für die Mädchenerziehung viel machen müsste, oder? Ist irgendwie eine Zielsetzung später in Ihrem Leben?
Jawohl, das war Ihr Ziel. Sie sah, dass die Not der Mädchen und der Frauen eigentlich gross ist, damals, also vor 400 Jahren. Und sie hat einfach wollen, das, was die Jesuiten für die Buben machen, hat sie wollen machen für die Mädchen und für die Frauen.
Ihr habt mir vorher gesagt, dass sie das armes Mädchen gesehen hat, bevor sie nach Dol ist gegangen. Hat das irgendeinen Zusammenhang mit dem?
Sie hat damals gezögert, nach Dol zu gehen und hat die Widerstände gesehen und auch die Not, die auf sie zukommt. Und hat wollen kneifen, eigentlich, wie man Deutsch sagt. Und in dem Kneifen hat sie dann die Lähmungserscheinung gehabt, oben bis unten. Und dann, nachher, ist ihr das arme Mädchen begegnet. Sie hat nie ausdrücklich gesagt, es sei die Mutter Gottes. Aber ihre Mitschwestern, die Ersten, die behaupten, sie haben immer gewusst, dass das die Hilfe sei von der Mutter Gottes.
Wie war das da nachher, wenn sie vor dir gegangen ist? Hat sie ja dann in Dol gelebt, oder? Wie ist das da weitergegangen?
Also sie ist bei Nacht und Nebel gegangen, weil sie keine Einwilligung hatte von den Eltern, nach Dol zu gehen, und ist dann mit einer Kammerzofe und mit einem Diener ist sie mit der Kutsche auf das Dol gefahren und der Vater, der hat alles in Bewegung gesetzt, sie zurückzuholen, hat sie auch verleumdet, er hat ihr einen Brief geschrieben, er hat ihr alles in den Weg gelegt, also die grössten Steine, dass sie nicht existieren in Dol, er hat auch denen, wo ihr Obdach gegeben haben, hat er gesagt, sie sollen sie verjagen. Den Jesuiten hat er verboten, ihre Beicht zu hören, ihre geistliche Führung zu geben und hat öffentlich einen Anschlagbretter Brief aufgehängt gegen sie. Also im grossen Widerstand war sie gegen den Vater. Er hat ihr auch einen Prozess angehängt in diesen 10 Jahren Kampf. Und 6 Ordensmitglieder von verschiedenen Orden sind an dem Prozess gewesen. Und sie hätten müssen reden und Antwort stehen und hätten müssen kämpfen.
Aber wie hätte sie das Werk da aufgebaut?
Durch Gebet. Und weil sie einfach der Überzeugung war, Gott will das Werk. Denn wo sie ja nicht hätte wollen, auf die Dol gehen, hat sie vernehmbare Stimme vom Tabernakel her gehört. Ich will dich, in Dolha und nicht in Dijon.
Aber was hat sie da gemacht? Sie hat ja da irgendwie ein Kloster müssen gründen oder Kolleginnen suchen und so weiter. Wie ist das da organisatorisch weitergegangen?
Also die Leute in Dol haben immer schon Novenen gemacht, dass jemand kommt auf Dol, wo für die Mädchen irgendetwas mache, aber niemand hat gewusst, etwas Konkretes anzufangen damit. Und am letzten Tag von der Novena ist die Anne auf Dol gekommen und kommt dann das Jesuitenkollege klopfen oder läuten. Und der Jesuit kommt und sagt «Mon Roland, Mon Roland». Und sie hat nicht gewusst, warum das der ruft «Mon Roland». Und er hat dann ihr erklärt, heute sei der letzte Tag von der Novena, sie sei die Antwort auf das Gebet.
Aber wie hättest du in die 10 Jahre da gelebt? Was hättest du da gemacht jetzt nachher? Da hat es doch angefangen, sehr wahrscheinlich mit ihrer Tätigkeit, für das, was sie wollte.
Für die Armen gesammelt in der Stadt und hat denen ein bisschen geholfen. Sie ist auch die Kranken besuchen und pflegen. Also sie ist in diesen 10 Jahren immer wieder in Kontakt mit dem Ortsbischof und mit päpstlicher Ordinanz und so und hat einfach Schwierigkeiten gehabt, einen Orden zu gründen, weil man das nicht mehr können nach dem Konzil von Trient. Hat man nur noch Gesellschaften gründen und dann haben sie sie nicht gelassen, weil sie kein geschlossenes Kloster gründen wollte. Sie wollte eine apostolische Gesellschaft gründen, öffentliche Schulen für die Mädchen. Und dann war sie ein bisschen schlau und hat einfach den Namen von der Ursuline genommen, weil das schon bestanden hat, und die Regeln der Jesuiten. Und mit dem ist sie dann eigentlich beim Bischof durchgekommen und 10 Jahre, eben 10 Jahre später, hat man ihr dann die Approbation gegeben und konnte anfangen mit 2 Schwestern, hat sie angefangen, die Gemeinschaft zu gründen. Und bald einmal sind dann mehrere gekommen, von den Schülerinnen, die sie dann hatte, von den Grösseren, die dann eingetreten sind. Und so ist es dann zur Blüte gekommen, noch zu ihren Lebzeiten, hat sie gesehen, wie die Häuser neu aufgehen. Die Saat ist aufgegangen, aber sie hat zuerst müssen sterben.
Und heute ist sie in Dol begraben?
Es gibt kein Grab, es gibt nur einen Grabstein, sonst hat man nichts mehr von ihr.
Thank you.
Schwester Birmin, wir haben vorher gesagt, dass Dame du Saint-Ange, also das Gleiche, was die Jesuiten für die Buben vor allem gemacht haben, die Erziehung der Buben, hat sie die Erziehung der Mädchen nicht machen wollen. Das war eines ihrer Hauptziele. Aber was für Grundsätze, ihr habt vorher von Pädagogik geredet, was für Grundsätze hatte Dame du Saint-Ange für ihre Pädagogik gehabt?
Man könnte sie ein bisschen vergleichen mit dem Pestalozzi. Einfach der ganzheitliche Erziehung. Kopf, Herz und Hand. Und vor allem auch die religiösen Grundsätze, also Ethik, auch ist alles reingekommen.
Dann hättest du mit diesen Mädchen in eure Handarbeit gemacht oder hättest du immer nur Latinisch und gebaut und Rechnungen beigebracht? Hättest du mit ihnen geschafft in dem Moment?
Nein, eigentlich, wenn man so Bücher liest aus ihrer Pädagogik, hat sie schon in Kleingruppen geschafft. Und zwar jedes Kind extra berücksichtigt. Also je nach Stand hat sie in die nächst höhere Stufe steigen, wie es jetzt machen wollen. Also ein bisschen à la Fluidité Genf. Oder wie es jetzt die Promotionsstufe machen im neuen Schulgesetz im Wallis.
Die Frau macht mir immer einen grösseren Eindruck. Zuerst einmal die alternative Flucht von Dijon nach Dole und die kämpferische Einstellung und so weiter. Jetzt habt ihr da ganz moderne Pädagogik erwähnt, was ich schon hatte. Das ist ja ganz erstaunlich. Jetzt sagt man immer, so ein Mensch kann ja eigentlich nur handeln aus dem Inneren. Was hat die für eine innere Struktur oder für ein Charisma gehabt, dass sie das machen konnte?
Sie hat einfach gelebt aus dem Glauben. Sie hat auch, also die Seligpreisungen vor allem, sind ihr wichtig gewesen und das Leben nach dem Evangelium. Sie hat ein Büchlein geschrieben über diese Seligpreisungen und das ist das Einzige, was noch übrig ist von ihr, wo man gefunden hat mit ihrer Handschrift. Und das war die Unterweisung für die Novizinnen, für die angehenden Ursulinen. Und nachdem haben sie einfach müssen leben. Immer eine Seligpreisung, je in jeder Woche.
Dann hat man also ihre Handschrift noch.
Das hat man gerade, ja.
Und hat man auch ein Bild von ihr?
Es ist ein Bild. Wir haben es im Kloster sehr ernst. Vielen gefällt es nicht. Obwohl, wenn ich es anschaue, denke ich im Bild, da ist man sowieso ausgeliefert und sie ist immer noch sehr schön.
Ja, Bilder bleiben und aber immer hübsch, wenn man sie recht pflegen tut. Aber ich wollte noch etwas ganz anderes ansprechen, Schwester Birmin, die Spiritualität von der Frau. Ihr habt gesagt, dass sie bei den Jesuiten ist aufgewachsen in dem Sinn. Hat sie auch die jesuitische oder die ignatianische Spiritualität?
Jawohl, also jesuitisches Lebensmodell war es eigentlich für das Eigenleben und für das Leben nachher in der neu gegründeten Gemeinschaft. Hat sie die Regeln von Ignatius nicht gerade so übernommen, wie sie sind. Sie hat es einfach ihrer Gemeinschaft angeglichen. Aber Grund ist ignatianisch.
Wie sind eigentlich die Grundideen von der ignatianischen Innerlichkeit?
Der Ignatius war ein General, war aber auch ein Pilger, ein Mystiker. Und wenn man das ein bisschen mixt, wenn man nicht nur den Generalführer nimmt, dann kommt man zu einer grossen Ordensregel, die etwa auch die vom heiligen Basilius oder vom Franziskus oder Benediktus ist, sind so ein bisschen ähnlich, nur vielleicht ein bisschen straffer gehalten bei den Jesuiten.
Lebt ihr noch heute im Kloster ungefähr in der gleichen Art und Weise, wie Dame du Saint-Ange das hat vorgeschrieben?
Wir haben die Jesuitenregeln, ja. Die Regeln, die sie vorgeschrieben hat, hat jedes Haus, überall in der ganzen Föderation.
das war der erste Teil von der Orgelpartita von Johann Sebastian Bach. Sei gegrüßet, Jesu gütig. Schwester Pirmin, ihr habt mir vorher das Wort Föderation gesagt. Föderation heisst ja eigentlich eine Vereinigung. Was ist das genau bei Ihnen?
Ja, weil das ist die Vereinigung von allen Häusern, von den Ursulinen von Anders-Saint-Onge. Und zwar in Thur, in Dol, in Freiburg im Breisgau, in Villingen, in Sitten, in Freiburg und in Brieg und die in Amerika und die in den Missionen, die gehören alle durch eine Föderation zusammen und die Oberinnen können, ich weiß nicht wie viel Mal im Jahr, können die zusammen zu einer gemeinsamen Sitzung.
Ist der Fadol noch ziemlich gleitig gegangen, dass man andere Klöster hatte? Und welches wäre Appa hier in der Schweiz eines der ersten gewesen?
Also, das erste war etwa Freiburg. Und von Freiburg aus hat der Gstockalper Priegerschwestern geholt, und zwar schon 1661. Und seit 1661 sind die Brieger Ursulinen im Brieg. Also schon recht eine alte Gesellschaft.
Sie sind gute Walliser natürlich, Walliserinnen. In dem Sinn, kehrt zu der Föderation euch, sagen wir, der Teil, was heute in den Missionen schafft? Oder sind das nur die Klöster hier in Europa?
Nein, die gehören dazu. Jedes Haus hat eine Mission. Also zum Beispiel Brieg, wir haben Transkei. Und zwar gegründet 1934. Und dann von Brieg aus ist auch noch Indien 1952 oder 1953 in Rahata, Pune und Goa, also im Norden und im Süden von Indien. Da haben wir grosse Schulen bis etwa zu 3'000 oder und zwei Schulen 1'500 Schüler. Und alle Kasten sind da drin und alle Religionen.
Dann wäre das so, dass die indischen Schwestern, die ihr da unten habt, dass die unserer Föderation gehören?
Die gehören zu uns, ja.
Obwohl sie selbstständig da unten sind, heute, oder wie ist das?
Also die Inder sind nicht selbstständig. Die gehören zum Haus Brieg. Also. Aber sie könnten selbstständig sein.
Ja, wie viele Ursulinen gibt es denn überhaupt auf diesem hübschen Erdball, was wir sind, Schwester?
Also von den Häusern, die Anders-Saint-Onge gegründet hat, sind wir etwa 600, die zu der Föderation gehören. Und dann gibt es natürlich noch unzählige von Angela Merici. Das sind dann die, die vorher gewesen sind. Und dann der Saint-Onge hat von denen den Namen genommen.
Ah, so ist das. Ja. Jetzt so, Schwester Pirmin, wie seht ihr die Zukunft von dem Orden? Oder, das ist ja nicht ein Orden, wie gesagt, sondern von der Gesellschaft von St. Ursula. Wie seht ihr die Zukunft?
Also wenn ich weiss, dass Gott das Werk hat wollen, dann stelle ich mir vor, er hat das Werk angefangen, er wird es auch vollenden. Tiefstände in den Klöstern hat es immer gegeben, zu jeder Zeit. Wenn ich an Einsiedler denke, der einmal am 84-jährigen Abt war, hat man auch denken, das geht unter. Und das ist nachher wieder zur Blüte gekommen. Darum haben auch wir die Hoffnung, dass es nicht untergeht, auch wenn wir jetzt ein bisschen Nachwuchsschwierigkeiten haben. Aber alle Klöster haben das. Und ich stelle mir vor, dass die Arbeitsgebiete und die Ideale, die die Anders-Saint-Onge hatte, und die Grundsätze auch heute noch gültig sind. Und dass man uns dann hier auch immer noch brauchen kann.
Ich will gerne hoffen, dass ein Häufchen Mädchen im Oberwallis eben hier heute Abend gekehrt haben, Schwester Pirmin, und dass vielleicht das eine oder andere daran denkt, mal zu schauen, wie das bei uns sieht. Kann man bei euch quasi so wie eine Schnupperlehre machen?
Es gibt immer wieder Einzelne oder in Gruppen, die so eine Woche mit uns leben oder 14 Tage. Und Kloster auf Zeit, sagt man dann.
Gut, also ihr, was vielleicht Interesse habt, merkt ihr das. Schwester Pirmin, ich will dir ganz herzlich danken, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid und euch für eine grosse Arbeit im Kindergarten in der Gemeinde Brickleys. Und seht, wie wir mit einem Haufen Kind hin und her marschieren da. Das ist ganz fantastisch. Alles Gute und der Klostergemeinschaft und ein gutes Jubiläumsjahr.
Danke.
Wir hoffen, dass ein Haufen Leute, die mit euch im Sommer nach Dol kommen, in die Exerzitien. Da ist auch noch die Möglichkeit zu kommen, wie wir gesagt haben.
Ja, 70 haben sich auf uns angemeldet.
Gut.
Ich möchte auch Ihnen danken, Herr Grichting.
Bitte. Dann kehrt ihr jetzt zum Schluss etwas Wunderbares, nämlich die grosse Passacaglia in C-Moll von Johann Sebastian Bach. Wir machen aber nur einen Teil. Leider können wir sie nicht ganz hören, weil es nämlich immerhin 19 Minuten und etwas geht.